ARD.
Hallo, mein Name ist Christian Thies und ich gehe durch das Leben mit offenen Ohren und einem Haufen Fragen. Und in diesem Podcast lade ich Menschen ein, die mich faszinieren, weil sie Dinge erlebt, gedacht oder getan haben, über die ich unbedingt mehr wissen will. Mein Gast in dieser Folge, Patricia Kelly.
Talk mit Thies.
Ich muss nicht everybody's darling sein. Ich möchte es nicht. Ja. Ich möchte nach meinen Werten leben. Und wenn sich jemand lustig über mich macht, dann ist es auch okay. Dann sage ich, hey, have a nice day. Ich habe gekocht in Bussen, in Schiffen, in Toiletten, also in Badezimmern meine ich. Ich habe gekocht in Zelten, Outdoor-Küchen, überall. Jeder musste Brot backen. Und dieses Kelly-Brot ist nicht nur ein Brot, es ist ein Statement, dass egal was passiert, du schaffst das, du kannst überleben. Und wir labern ohne Ende, labern, bla bla bla, dieses Irische immer. Aber auch dieses Positive, muss man sagen, wenn man schon dabei ist. Also, dass wir lassen uns nicht runterkriegen, wir sind Kämpfer, Kämpferinnen. Also, warum sieht man eine Kelly in jeder Ecke, ob man uns mag oder nicht? Weil wir alle immer nur am Schuften sind. Ja?
Patricia Kelly war die zweitälteste der Kelly Family, die mit großem Erfolg als singende Familie lange Zeit durch ganz Europa gezogen ist. Es war nicht immer leicht, die Familie überhaupt durchzubringen. Und so richtig schwer wurde es dann, als die Mutter gestorben ist. Das war die Zeit, als Patricia den Job als Köchin übernehmen musste und über viele Jahre, während sie selber Teenager war, die Familie versorgt hat. Die Küche war ja auch meist der Lebensmittelpunkt der Familie. Und das Kochen wurde trotz aller Härten eine Herzensangelegenheit. Sie hat in vielen Ländern gewohnt. Die Familie ist ja immer wieder mal weitergezogen. Spanien, Frankreich, Niederlande, Deutschland, Irland. Von überall hat sie Rezepte mitgenommen, die Familienrezepte wurden. Und die hat sie jetzt in einem Kochbuch versammelt, das vielleicht eines der schönsten ist, das ich gesehen habe, weil es ein biografisches Kochbuch ist. Es sind nicht nur einfach irgendwelche leckeren, schönen Gerichte. Nein, es sind die Gerichte, die sie ein Leben lang begleitet haben, mit denen sie viele Geschichten und vor allem auch Emotionen verbindet. Die sind teilweise berührend, teilweise lustig. Einige davon werdet ihr in diesem Podcast hören. Es war eine unglaublich herzliche Begegnung. Voller Humor, voller Offenheit, denn sie spricht auch über die schwierigen Phasen. Ich fand es spannend, aus erster Hand zu erfahren, wie es war, als junges Mädchen diese Verantwortung zu schultern. Sie erzählt auch von einer Jugend, die sie nie gehabt hat. Was macht das mit einem Menschen? Ich hatte schon vorher ein ganz gutes Gefühl, dass das bestimmt ein sehr schönes Gespräch werden würde. Aber ich hatte ehrlich gesagt nicht damit gerechnet, was für ein großes Herz Patricia hat. Dass sie lustig ist, das wusste ich auch schon vorher. Wir haben uns getroffen in Köln, in einem Studio des WDR, mitten in der Innenstadt, neben dem Dom. Und das Kuriose, wenn man dort aus dem Fenster guckte vom Studio, dann schaute man genau auf den Platz, wo die Kelly Family viele, viele Jahre vorher ihren allerersten Auftritt in Deutschland hatte. Es war also auch ein wirklich besonderer Ort und ich war gespannt, ob sie sich noch daran erinnerte, dass es so war. In den Niederlanden, wo sie auch mal auf einem Hausboot gelebt haben, da würde man jetzt sagen, es wird ein sehr leckerer Talk. Und ihr werdet übrigens auch erfahren, wie man damals ein Leck im Hausboot abgedichtet hat. Auch das eine völlig skurrile Geschichte.
Ein Podcast von SWR3.
Guten Tag.
Hallo Christian, ich grüße euch. Ich freue mich so sehr, bei dir zu sein.
Ja, wir freuen uns auch.
Ich habe so viel Gutes von dir gehört, Christian. Weißt du das?
Von wem?
Von vielen Leuten, ganz, ganz vielen Leuten. Vor allem, dass du dir heute die Zeit genommen hast. Du bist ja extra aus Berlin gekommen, nach Köln. Und wir haben dieses Studio beim WDR bekommen. Und dass du einfach diese Zeit, das finde ich so kostbar in der heutigen Zeit.
Hör mal, du hast dein grünes Kleid gar nicht an.
Nee.
Wo ist das?
Also meistens laufe ich mit Schwarz rum tatsächlich. Das grüne Kleid habe ich mal kurz angezogen für das Buch, weil das Buchcover ist auch grün, also dieses Kochbuch von mir. Aber tatsächlich trage ich im Alltag sehr viel Schwarz. Ja, das Grün passte zu Irland, fand ich. Ich habe ja einen irischen Pass, ne, lieber Christian, und bin aber in Spanien geboren. Ich bin so ein bisschen so ein Mischmasch, so ein Multikulti, ich weiß nicht was. Aber Europäerin auf jeden Fall, durch und durch. Ja,
auf jeden Fall eine Kelly.
Ja.
Das ist ja fast schon eine Nationalität. Eine
ja, Kelly. Das stimmt.
Und soll ich dir was sagen? Und es ist so lustig. Es ist einer der lustigsten Sätze, die ich gehört habe während der letzten Wochen. Denn ich habe angefangen, erst vor 2 Wochen die Let's Dance-Staffel von vorletztem Jahr zu gucken, wo der Gabriel mit dabei ist.
Ja.
Und der Gabriel bringt diesen einen lustigen Satz. Ich habe die typische Kelly-Fresse. Kennst du eine, kennst du alle.
Das ist auf den Punkt. Also ich schaue ja selber keinen Fernsehen, deswegen ich habe das gar nicht gesehen, aber ich habe ihn da richtig angefeuert. Aber das stimmt, wir haben alle irgendwie die gleiche Nase irgendwie. Das ist dieser Kelly-Nase.
Echt, so eine Stupsnase, oder?
Ja, so eine Stupsnase. Und wir labern ohne Ende. Labern, bla bla bla, dieses Irische immer. Aber auch dieses Positive, muss man sagen, wenn man schon dabei ist. Also, dass wir lassen uns nicht runterkriegen. Wir sind Kämpfer, Kämpferinnen, steh auf Menschen und hart arbeiten. Also, warum sieht man eine Kelly in jeder Ecke? Im Fernsehen, Radio, überall, ob man uns mag oder nicht, weil wir alle immer nur am Schuften sind. Ja?
Ich finde das ganz schön, dieses Wort, das du auch ein bisschen kreiert hast gerade, steh auf Menschen.
Ja. Ja, stimmt.
Es heißt ja eigentlich, steh auf Männchen.
Ach so,
ja.
Ach so, okay.
Nein, aber wie lustig ist es und wie schön ist es, ein Steh auf Mensch.
Ach so, Männchen, ja, was ist der Unterschied?
Weißt du was, diese Stehaufmännchen, das sind so kleine Spielzeuge gewesen. Die haben unten so eine runde Kugel mit einem Gewicht. Und die kippst du so zur Seite und die stehen aber immer wieder auf.
Ja, und das sind,
glaube ich, so Stehaufmännchen.
Ah.
Hat man heute nicht mehr, aber ich glaube, die gab es früher. Und das ist, glaube ich, das Wort. Ich bin ein Stehaufmännchen, aber du bist ein Stehaufmensch.
Ja.
Und das ist noch viel schöner.
Ja, das stimmt. Ach, okay, ja, ich bin ja, mein German is not very good, sorry.
Doch, dein German is very good, sorry.
Nein, es ist, oh Gott, danke, aber es Grammatik und alles, das, also habe ich gar nicht gelernt, ne? Das Schreiben habe ich alles learning by doing gemacht, deswegen, ich mische alle Sprachen so ein bisschen, aber ja, also ich glaube schon, dass wir Kellys, wir sind ein bisschen crazy und man muss uns nicht mögen, auch die Musik auch nicht, aber mittlerweile habe ich das Gefühl, zumindest kommt das so rüber, dass wir von allen, von den meisten wirklich großes Respekt haben. Und das erfüllt mich auch mit großer Dankbarkeit. Ja,
das habe ich mich nämlich auch wirklich gefragt. Ich kenne auch noch die Zeiten, da war ich klein oder relativ jung. Da hat man sich so ganz am Anfang über die Kellys lustig gemacht. Und es war auch die Zeit, da habe ich euch sogar gesehen, als ihr mit eurem Bus in Travemünde, oben an der Ostsee, Halt gemacht habt. Und weißt du, wen wir damals so geliebt haben?
Die.
Und ich habe mit, ich habe mit Paddy auch drüber gesprochen und er konnte sich erstmal gar nicht so richtig dran erinnern. Es war dieser eine Mensch, der für euch mit einem großen Tonkrug an so einem Stiel durch die Menge gelaufen ist.
Waldemar.
Und ich habe mir gedacht, der hieß Waldemar. Irgendwie Anton oder so. Waldemar.
Waldemar hieß ja.
Und Waldemar sieht man wie so eine Haiflosse.
Ja, das
weißt
stimmt.
Du, durch die Menge hat man ihn
hat
so
Geld
von
gesammelt.
Links nach rechts gehen sehen und Geld gesammelt.
Genau.
Und guck mal, und da habe ich euch damals gesehen, aber es war noch die Zeit, als sich Menschen auch über euch lustig gemacht haben. Mittlerweile ist es genau das Gegenteil. Ihr seid in allen Bereichen vertreten. Ihr seid unglaublich beliebt, erfolgreicher sowieso. Ist es auch, und du bist ja auch so eine Ehrliche, und das ist das Schöne, ist es auch mal irgendwann so eine richtige Genugtuung gewesen, als ihr dann Hallen gefüllt habt, Arenen gefüllt habt und insgeheim denkt man, jetzt haben wir es euch doch gezeigt.
Ja, also tatsächlich war das schon so, dass wir, also das ist jetzt meine Meinung, nicht? Mhm. 10 Kellys, 10 verschiedene Meinungen, aber meine Meinung ist schon, dass wir so eine Art Außenseiter waren. Ja, wir gehörten nie zu den Coolen, zu den Mainstream. Wir waren immer anders. Und man kann auch sagen, also ich empfinde das so, dass ich als junges Mädchen, junge Frau gemobbt worden bin. Das heißt, man hat sich über die lustige Klamotten lustig gemacht und die langen Haaren oder whatever. Ich meine, wir waren Künstler, wir waren freie Geister. Wir haben einfach irgendwie anders gelebt, auf dem Boot, in Bussen. Und es ist unglaublich, dieser Turnaround, hätte ich die jüngere Version damals jetzt sagen können, es wird alles gut sein, da kriege ich jetzt Gänsehaut, aber ich habe manchmal schon geweint oder gedacht, boah, warum machen sich Menschen über uns lustig? Es ist okay, wenn man jemanden nicht mag, das ist in Ordnung, aber dieses, wie hieß es nochmal, Altkleidersammlung und wir stinken und so und wir nehmen keine Duschen. Das war schon verletzend, weil das waren wir nicht. Wir haben natürlich wie wild ausgesehen, aber wir haben geduscht, wir haben nicht gestunken. Und das waren Dinge, die mir persönlich sehr wehgetan haben. Und umso mehr genieße ich das heute, dass dieses Respekt, man muss nicht alles mögen, aber dieses Respekt. Und warum ist der Respekt da? Ich glaube, weil erstens die, die sich über uns lustig damals gemacht haben, sind heute viel älter, sind Erwachsene und sehen auch, wie viel Arbeit dahinter war und sehen auch, mein Gott, die sind immer noch da nach 50 Jahren, die kriegt man nicht tot und die füllen immer noch Arenen. Okay, mag ich nicht, aber respektiere ich. Und ganz ehrlich, Christian, ich genieße das.
Ja, ich glaube.
Es ist schön, es ist schön. Es ist schön, wie soll ich sagen, der Mensch hat so ein Grundbedürfnis. Ich glaube, wir alle. Und zwar, wir wollen geliebt werden. So, seien wir ganz ehrlich. Alle, wir wollen alle angenommen sein.
Außer die Menschen, die wirklich ganz viel geliebt werden, die sind sich dessen gar nicht bewusst.
Aber wie viel davon gibt es? Wie viel davon gibt es, Christian?
Weil das so selbstverständlich ist. Ja. Für die, die Glück gehabt haben.
Ja, also es sind die wenigsten, nicht wahr?
Ja. Ja. Du hast das aber auch damals aktiv mitbekommen, weil ihr auf der Straße angesprochen wurdet, als du gesagt hast, ihr wurdet gemobbt, Kellys stinken.
Ja. Ja, natürlich. Es gab auch Hassbriefe. Es gab auch, man hat es auch einen öffentlich ausgelacht, also im Fernsehen erstmal. Ich will jetzt keinen Namen nennen, aber es gab einen jungen Mann, der uns jeden Tag irgendwie gemobbt hat im Fernsehen. Und
wie? Also reden wir von einem Fernsehmoderator.
Ja, 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 ja.
Und sei noch einer, der jeden Tag da war.
Jeden Tag, da gab es eine Sendung damals, jeden Tag. Und du, weißt du was?
Aber entschuldige, das war öffentlich. Ich meine, der hat es im Fernsehen gemacht, da können wir doch den Namen schon nennen.
Ist das so? Darf man das?
Ja. Naja, aber er hat es doch öffentlich gemacht.
Gut, also Stefan Raab, ne? Also,
ach, Stefan Raab war das. Ja, natürlich.
Angefangen mit Altkleidersammlung. Er hat das so wirklich in Gange. Und natürlich, man muss aber auch sagen, weißt du was? Letztendlich, heute sage ich, thank you very much, Stefan, denn du hast mich so resilient und stark gemacht. Ich danke dir dafür. Weißt du, mittlerweile bin ich auf den Punkt gekommen mit meinen fast 56 Jahren, wo ich sage, ich muss nicht everybody's darling sein. Ich möchte es nicht. Ja. Ich möchte nach meinen Werten leben. Und wenn sich jemand lustig über mich macht, dann ist es auch okay. Dann sage ich, hey, have a nice day.
Ist jetzt ja aber auch wirklich schon alles lange her.
Genau, eben.
Und kurioserweise, wir beiden sitzen hier in Köln zusammen. Wir sind im Gebäude in einem Studio des WDR.
Ja.
Und hier draußen, direkt vor dem WDR, habt ihr euren allerersten Auftritt auf der Straße gehabt.
Absolut.
Oder?
Total.
Wenn wir hier runterkommen, aus dem Fenster.
Ich bin hier reingekommen. Ich bin ja öfters hier, aber jedes Mal auf Neues schaue ich, habe ich in diesem Platz angeschaut und gedacht, wow, Patricia, da vor diesen Bäckerei, die war damals auch da, haben wir mit Masken ein Straßenkonzert gegeben. Und da hat es alles angefangen. Und wie crazy ist das denn, bitte? Also es sind schon fast 40 Jahre her oder so. Mhm. Und die Menschen waren damals und sind heute gut zu uns. Weißt du, wie viele Menschen, Christian, uns supporten? Mhm. Die supporten jeden einzelnen Kelly. Ob das Gable oder ich oder Paddy oder Maite oder whoever, Kathy.
Oder Iggy selbst.
Iggy.
Dein Sohn,
Iggy,
von dem du nie wolltest, dass er Musiker wird.
Genau, so ist es. Und jetzt geht er auf Tour und er ist sogar in Köln nächstes Jahr. Die Menschen in Deutschland sind einfach gut mit uns. Ja. Einfach richtig. Aber die hören auch nicht auf. Man denkt immer, das wird irgendwann mal aufhören. Und die sind immer da für uns. Und die kommen zu den Konzerten. Und die hören unsere Musik. Und das war damals so. Und das ist heute so. Und ich habe keine Worte zu beschreiben, wie dankbar ich bin, weil wir könnten gar nicht unseren Beruf ausüben. Du kennst es ja selber. Wenn die Leute einem nicht zuhören, dann können wir, dann machen wir was anders, nicht? Wir müssen ja irgendwie die Miete bezahlen, sage ich mal.
Total. Warum habt ihr Masken getragen damals?
Ganz klar, aus einem Grund. Wir hatten Angst, dass man uns erkennt. Man hat uns trotzdem erkannt.
Ich wollte gerade sagen, wie absurd ist dieser Gedanke, dass man euch nicht erkennt. Also die Stimmen, wahrscheinlich dann auch die Klamotten, reine Zusammensetzung dieser kleinen Truppe da. Entschuldige, wie konntet ihr davon ausgehen, dass man euch nicht erkennt?
Also ich erkläre die Geschichte. Es ist ja so, ein paar Jahre zuvor Es ist ja Anfang der 80er Jahre, Mitte der 80er Jahre. Meine Mama ist in 82 gestorben, so Brustkrebs. Es ging sehr schnell. Innerhalb eines Jahres war sie weg. So. Und das war natürlich traumatisierend, dramatisch, denn das Baby Angelo war 8 Monate alt, Maite war 2, Paddy 4, 6, 8, 10 und ich war knappe 13.
Ihr wohntet in Spanien zu der Zeit?
Ja, wir hatten noch immer ein Haus in Spanien.
Okay.
Und das Haus haben wir immer bewahrt und als sie krank wurde, sind wir wieder zurückgegangen. Das heißt, die Kelly Families erste große Nummer 1 Hit war in 1979. So. Und in
genau, das ist schon wirklich lange her.
Lange
das
her.
War keiner von Over the Hump,
nein.
Also diesem ganz großen Erfolgsalbum
genau.
Dann.
Genau.
Wie hieß der erste Hit, der Nummer 1
Cool
Hit?
Come With Me.
Ja.
Genau, David Song. Ne? Da, 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 da. Das hat Johnny geschrieben. Mhm. Viele Leute denken, dass wir erst in der Mitte der 90er Jahre berühmt geworden sind. Nein, der große Durchbruch war mit Mama und Papa auf der Bühne. Ich habe damals eine große Gitarre gehabt und das war in 79. Und dann haben wir... Da haben wir Sachen, also wir haben Fernsehshows getourt wie Vico Ciorani, okay. Der große Preis, Wilm Tölke und sowas alles. Und es war aber europaweit. Und Mama wurde 2 Jahre später krank. So, und wir hatten Angebote aus der ganzen Welt. Mein Papa hat Angebote, Amerika, also wirklich, die wollten Film drehen, die wollten alles, die wollten den nächsten von Trap Family mit aus uns machen.
Mhm. Und dann wurde eine Familie, die man aus dem Musical The Sound of Music kennt.
The Sound of Music, genau.
Genau, eine singende Familie, die dann vor den Nazis geflüchtet ist.
Genau.
In die USA damals.
Genau.
Also man kennt sie aus dem Musical vor allem.
Genau, die aus Österreich.
Ja.
Ne? Und dann ist Mama plötzlich krank geworden. So. Und dann haben wir uns zurückgezogen in Spanien. Dann ist sie auch ein Jahr später nach der Diagnose gestorben.
Mhm.
Dann waren wir da mit den ganzen Scherben. Und wir hatten Angst, dass die Leute uns drauf ansprechen. Wir hatten Angst, dass sie sagen, ja, es tut uns so leid mit Mama. Und weil es war für uns schwierig genug, mit der Situation klarzukommen.
Okay.
Und das war der Punkt.
Aber interessant, dass das
ja.
Der Grund ist.
Ja, wir wollten einfach nicht drauf angesprochen werden. Wir wollten diesen Schmerz irgendwie beiseite legen. Wir waren ja noch jung und das war noch alles sehr frisch. Und trotzdem mussten wir Geld verdienen. Denn wir hatten alle unsere Ersparnisse.
Ja, aber.
Das fällt mir schwer zu sagen.
Spanische Ersparnisse.
Ja, genau.
Komm, das ist ein schöner Zungenbrecher.
Zungenbrecher.
Das kannst du demnächst zum Aufwärmen machen,
oh,
weißt
jo,
du, vom
jo,
Konzert.
Jo, jo.
Spanische Ersparnisse.
Genau. Oh Gott, ja, Hilfe. Aufgebraucht. Ah, I tell you, my German. Ja, und das war der Grund.
Jetzt hör endlich auf, über dein Deutsch zu schimpfen.
Ja.
Dein Deutsch ist
okay,
einfach so wahnsinnig gut.
Ja, hör auf.
Also ich bitte dich.
Ach, du bist lieb. Du bist lieb. Naja, genau. Und so war das. Und wir mussten trotzdem Geld verdienen. Und Papa ging es nicht gut. Er ist in eine Depression gefallen. Das ist klar. Also für ihn war das alles surreal. Und ja, und man muss einfach sagen, wir haben gedacht, okay, wir müssen jetzt Geld verdienen. Wir müssen irgendwie auf der Straße. Wir waren davor in Paris gewesen und haben in der Metro gesungen und haben da überlebt. Es war eine sehr, sehr harte Zeit. Und irgendwann mal haben wir gesagt, so jetzt gehen wir nach Deutschland zurück. Und hier in Köln, vor dem WDR-Gebäude, fing alles an. Mit Masken, Ledermasken, das waren so Commedia dell'arte aus Italien.
Ach, verstehe, so Theatermasken.
Theatermasken, ja, genau.
Alles klar.
Das ist von dem sehr berühmten Theatermaskenmacher in Sartori hieß, ja. Und das waren so Colombina und... Wie heißt der? Arlecchino-Masken.
Okay,
so.
Der Harlequin, ja. Genau. Fast schon wie Phantom der Oper.
Ja, ja, genau. Also. Ja, die haben das alles von der Commedia dell'arte. Also das ist alles der klassische Theater. Ne? Ja.
Es war die Zeit, in der du auch große Verantwortung tragen musstest für die ganze Familie. Denn du warst, ich glaube, ab Alter 13, 14, du warst 13, als deine Mutter gestorben ist.
Mhm.
Du warst die, die den Küchenbetrieb organisiert hat, übernommen hat zwischen 14 und 21.
Korrekt, ja. Ich habe die Hauptmahlzeit, also die hauptwarme Mahlzeit, die immer abends war, gekocht und auch der ganze Einkauf. So, das muss man sich erstmal vorstellen für 10 Personen und viele junge, heranwachsende, hungrige junge Männer. Also ich habe 2-mal in der Woche oder manchmal 3-mal eingekauft. Riesenmengen, Riesenmengen.
Da reichte doch ein Einkaufswagen nicht, oder?
Nein, nein. Also ich sag mal so, man hat wirklich, das ist nicht übertrieben, man hat wirklich zwischen 7 und 10 Liter Milch pro Tag getrunken. So, das musste man erstmal alles schleppen und einkaufen. Und dann die Mengen. Ich habe ja überwiegend oder zum Großteil oft Eintöpfe gemacht oder Sachen, die man für eine Großfamilie gut kochen kann. Und ich habe auch nach Mamas Tod, hat erstmal Papa gekocht. Der war ja so, kocht er immer gerne. Und ich habe ihn assistiert, war seine Assistentin. Ich fand das immer spannend. Und irgendwann mal habe ich das übernommen mit 14. So, und dann hat er mir das alles beigebracht. Und ja, man muss sich das so vorstellen. Direkt nach Mamas Tod sind wir nach Paris gegangen. Dort haben wir diesen ersten Winter in der Metro gesungen.
Ja, und gewohnt wo?
In ein Dreizimmern, in ein wirklich runtergefahrenes Hotel in Le Marais, der Quartier Marais. Damals war der Quartier Marais so ein bisschen, heute super schick. Damals war das nur für die Bohemier, Homosexuellen, die Juden, alle Außenseiter und die Kelly Family waren dort. So. Und das war so ein Quartier, wo man etwas für günstig mieten konnte. Okay. Unter uns wohnte eine Prostituierte, eine ganz, ganz liebe Transsexuelle, Caroline, ganz, ganz liebe Frau. Und in diesem kleinen Badezimmer habe ich mit ein Elektroherd gekocht für die Familie.
Einfach so eine kleine Kochplatte, die eingestöpselt wird.
Auf dem Boden, in ein 2 Meter, 1 Meter Badezimmer und dann so einen großen Eintopf. Und ja, später konnten wir uns ein schöneres Zuhause leisten und so. Aber ich habe gekocht in Bussen, in Schiffen, in Toiletten, also in Badezimmern meine ich. Ich habe gekocht in Zelten, Outdoor-Küchen, überall. Und ja, zwischen 14 und 21 war ich die Hauptköchin für die Familie.
Und hast eingekauft 2-mal die Woche. Und ganz ehrlich, man wollte nicht hinter dir in der Schlange im Supermarkt stehen an der Kasse.
Nein, nein, nein. Oh, das war mir peinlich, Christian. Das war mir echt peinlich. Die armen Leute, die haben immer geschimpft. Was soll das? Haben sie ein Restaurant oder wieder können sie andere Zeiten kommen? Wir müssen ja nach vorne kommen. Also das war immer als junge Frau hat man das schon so ein bisschen so, ja. Aber ey. So war das halt eben.
Es kam der Zeitpunkt, da hast du dann auch aus einer sogenannten Gulaschkanone gekocht. Das ist ja etwas, was die meisten von uns noch nie gesehen haben.
Das stimmt.
Und ich bin mir ehrlich gesagt auch nicht sicher, wie eine Gulaschkanone aussieht. Aber damit kann man ganze Kompanien sozusagen versorgen.
Ja.
Was ihr irgendwann auch mal gemacht habt, als ihr ein Festival gespielt habt. Also ihr wolltet mehr als nur ein Konzert.
Ja, ja.
Es war so eine Art Festival, das ihr veranstaltet habt.
Irish Corner, ja, so eine irische
Ecke. Irish Corner, genau. Ihr habt also auch für eure ganzen Fans gekocht.
Irish Stew.
Als ist es nicht genug, schon für die Familie das zu machen. Dann auch noch für Fans. Ja. Entschuldige bitte, wie war das mit so einer riesen Gulaschkanone?
Tja.
Wo hattet ihr die her?
Also erstmal, es gibt hier in der Nähe tatsächlich, in Köln, war damals zumindest ein Secondhand-Laden für Armeesachen, also Bundeswehr.
Okay.
So, von Pullovers bis, die haben alles. Und auch Dreipots, Outdoor-Küchen. Und da haben wir ein Secondhand-Gulaschkanone gekauft. Und ja, es ist, man muss das sich das vorstellen, es ist wie ein Tanker irgendwie, einen großen Tanker. Und das ist einfach eine ganz, ganz, ganz große Container, sage ich mal, wo man drin kocht. Und ja, und das haben wir auch versucht. Aber ganz ehrlich, es ist nicht so gut geendet. Also ja, wie soll ich sagen, am nächsten Tag kamen so ein paar Leute und sagten, hör mal, ist bei euch alles in Ordnung? Wir hatten so Durchfall heute Nacht. Da habe ich gedacht, okay, ich habe Papa angerufen, ich glaube, wir lassen es lieber mit den Irish Stew, obwohl es alles frisch war. Aber es ist natürlich, wir hatten so eigene Konzerte organisiert und dann haben wir Irish Guinness Beer angeboten und auch Irish Stew. Das war so unser Konzept.
Es waren aber Zeiten in Frankreich, da reden wir wirklich von Existenzangst.
Ja.
Oder? Warst du auch mit Musik machen oder eben nur in der Küche dann?
Nein.
1x2 Meter. Du hast auch mit Musik gemacht.
Natürlich, also, natürlich. Ich bin eine der Großen. Ich war die zweitälteste Tochter. Und Kathy, meine ältere Schwester, ist meine große Heldin. Sie war aber eigentlich auch nur ein Kind. 22, 23 Jahre alt.
Ja.
Also eine junge Frau, aber you know what I mean, ne?
Yeah.
Und ich war 13, 14 und wir haben die Kinder versorgt. Wir haben uns um sie gekümmert, emotional, aber auch zugesehen, dass sie was zu essen, was zu anziehen haben und gewaschen und alles. Und dann auch noch tagsüber in der Metro haben wir 5 bis 6 Stunden am Tag, 5 Tage die Woche gesungen, um über die Runden zu kommen. Und ganz ehrlich, Christian, diesen ersten Winter, wir konnten nicht die Miete dieser 3 Zimmer bezahlen. Und God bless die Familie, eine muslimische Familie, die in dieses Hotel betrieben hat, dass sie Kulanz mit uns hatten,
okay,
und gesagt haben, komm, ihr zahlt dann später.
Und das habt ihr dann auch können.
Haben wir auch können, ja.
Diese ganze Verantwortung in so jungem Alter. Wir können uns das alle gar nicht vorstellen, was einen da erwartet an Druck. Der muss sich doch irgendwann auch mal zeigen.
Ja.
Was ist davon geblieben, von diesem unglaublichen Druck, den du gehabt hast damals?
Ich muss aber auch sagen, ich bin nicht die Einzige. Ich meine, wir haben alle Verantwortung übernehmen müssen.
Ja, ihr wart
müssen.
Nicht alleine, das ist vielleicht das Beste daran, oder? Man ist nicht alleine.
Genau, wir waren nicht alleine und wir wussten eins, wir wollten nicht im Kinderheim. Papa, muss man sagen, war 1 bis 2 Jahre außer Gefecht. So, der war erstmal, lag sehr viel im Bett. Also,
ja, war krank.
War krank.
Also krank, depressiv.
Depressiv,
und Alkohol,
genau.
War, glaube ich, dann auch ein großes Thema.
Genau,
und
also, um mit der Situation klarzukommen. Nicht? Und wir wussten eins, wenn wir zusammenhalten, Mama hat auch gesagt, haltet zusammen und keep on singing. Und das taten wir auch. Und wir wussten, wenn wir das tun, dann werden wir überleben. Also ins Kinderheim wollten wir nicht, das war uns klar. Und dieser Druck, Christian, das ist eine berechtigte Frage, die äußert sich natürlich immer wieder mal. Also so einen kleinen Dachschaden, glaube ich, hat jeder von uns. Und vielleicht deswegen arbeiten wir auch alles so hart, weil wir einfach gelernt haben, dass nicht alles selbstverständlich ist und dass das Leben auch von einem Tag zu anderen auch ganz anders sehen kann, aussehen kann.
Du warst auf jeden Fall die rechte Hand auch von deinem Vater. Du bist ja bekannt als die Geschäftsfrau,
ja,
der Kelly Family. Jeder,
ja,
hatte so seine Aufgabe.
Ja.
Über jeden gibt es dieses Klischee. Du warst auf jeden Fall immer so die Businessfrau.
Ja, war ich auch.
Ja, du warst die Geschäftsfrau. Bist von Natur aus natürlich ein sehr verlässlicher Mensch. Das hast du auch gelernt, dass man,
absolut,
auf dich zählen kann.
Ja.
Denn anders ging es nicht.
Ja.
Gab es Wertschätzung auch während all dieser Jahre?
Ja, mein Vater, muss ich sagen, er war auch ein bisschen anders. Also der war wirklich ein Big Thinker und manchmal ein bisschen crazy. Aber er hat mich sehr, sehr gefördert. Also er hat mich sehr bestärkt, auch Kathy. Er hat uns Frauen sehr viel Vertrauen geschenkt. Also er hat uns sehr viel Vertrauen und gegeben und an uns geglaubt. Und ich war sehr, sehr jung. Also mit 21 habe ich dann das Kochen aufgehört und habe angefangen, nur im Büro mit ihm zu arbeiten und wurde dann zu seiner rechten Hand im Business. Und ich habe auch die ganze Welt gereist. Es gab so einen Vorfall, Christian, da habe ich wirklich in zehn Tagen, soll ich mal aufzählen? Also Frankfurt, Paris, Paris, New York, New York, Nashville, Nashville, Los Angeles, Los Angeles, Tokio, Tokio, Hongkong, Hongkong, Peking, Peking, Frankfurt.
Du hast gerade die Augen geschlossen,
so,
während du all diese ganzen, ja, Strecken zusammenbekommst,
so,
aber
so,
du hast sie zusammenbekommen.
Ja, irgendwie habe ich das noch drauf. Ja, also was ich sagen will, und dann Verträge waren meine Spezialität und so. Und das,
also ihr seid gereist, oder was wolltest du sagen?
Ja, genau, ich habe gereist.
Das,
ja, ja,
das,
ja,
war eure Reise.
Das war eine Geschäftsreise.
Mit, nee, allen,
ich,
oder nur,
nein,
du mit Vater?
Nur ich.
Nur du,
nein,
alleine.
Nein, ich
sogar.
Alleine mit dem, ich hatte 2 Berater mit. Also wir hatten schon Berater, ne? Also das ist schon, also hochkarätige Berater, das ist klar. Und
da ging es um Konzerte und Gigs und.
Na, es ging um Verträge für, also Amerika und Asien und wollten uns haben. Und wir hatten einfach die Zeit nicht. Aber es gab Verträge, die über Millionen und Millionen auf dem Tisch lagen. Mein Papa hat die nicht genommen, weil er gemerkt hat, das ist too much. Meine Kinder gehen daran kaputt. Aber der hat wirklich auch die Cojones, also die Eier gehabt, zu, ja, sagen, ich lehne die ab. Also wir hatten zum Beispiel, ich bin nach Los Angeles, habe ich mich getroffen, my German, ich habe mich getroffen mit dem Vice President von William Morris. William Morris ist eine der größten Firmen damals gewesen für Schauspieler.
Künstleragentur,
richtig. Eine der absolut Weltspitzen. Und die waren crazy für uns. Die wollten uns, also die wollen alles machen. Die wollen die Welt für uns öffnen. Und deswegen, wenn ich sage, dann mein Papa hat mir sehr viel gegeben im Leben. Ja, also er hatte sicherlich seine große, große Macken. Aber er war auch ein Mann in seiner Zeit im Voraus. Er hat Frauen gefördert. Obwohl er als sehr, sehr old-fashioned gilt und in manches war er auch, aber er hat Frauen unterstützt, so wie ich und meine Schwester.
Interessant, dass er quasi zu dem Zeitpunkt, und man muss ja gucken, wo ihr herkommt, Existenzängste ja, Paris, die Zeit, dass er einen solchen Vertrag abgelehnt hat, denn der ist ja so verlockend, mit einem Mal alle finanziellen Sorgen weg.
Gut, und trotzdem hat das nicht gemacht. Das war nach Paris.
Ne? Okay, also da ging es euch schon finanziell auch ganz gut.
Ja, ja, genau.
Wieder.
Wir haben uns nach Paris gab es 10 Jahre zwischen Paris und der große Durchbruch. Okay. Und diese 10 Jahre dazwischen hast du uns gesehen, da oben, wo in?
Alles klar, in Travemünde.
Travemünde, genau. Das heißt, 10 Jahre harte Arbeit.
Waldemar.
Und genau, Waldemar. Waldemar. Der freut sich, wenn er das hört jetzt, bestimmt. Oh. Ja. Ja, also das heißt, es ist ja nicht alles von einem Tag zu anderen passiert, sondern wir haben da lange gearbeitet, um zu diesem Punkt zu kommen, wo wir dann wirklich diese großen Verträge nach dem großen Durchbruch. Viva war ja auch in Köln, oder nicht?
Richtig, Viva der Fernsehsender.
So, und Viva, jetzt kommt's. Viva wollte uns nicht spielen, weil wir waren ja nicht cool. So,
ja.
MTV sowieso nicht. Ja, um Gottes Willen, die Kellys. Und jetzt kommt's. Eine gute Frau hier in, eine junge Frau hier in Köln, war unsere Radiopromoterin. Und sie sagte auch, ja, die Kellys, nein, das will keiner spielen. Aber ihr Freund war bei Viva. Und dann hat sie gebettelt, bitte, bitte, tu mir einen Gefallen, spiel die doch, die Kellys, weil die Leute wollten uns hören, aber Viva wollte uns nicht spielen. Und dann hat er gesagt, ich mache nur einmal, aber mehr nicht. Und dann wurden wir zu Künstler des Tages, weil das Publikum konnte voten. Okay. Und dann Künstler der Woche, Künstler der Monat, Künstler des Jahres. Und also der junge Mann war so, um Gottes Willen, was habe ich hier gemacht? Aber das war einfach so, ja.
Witzig, weißt du, was in diese Zeit fällt? Wir beim SWR damals, oder SWF war das noch, SWF 3, hatten einen Musikredakteur, der den Sender verließ und sich plötzlich in einer Zeit, als man sich über euch noch lustig gemacht hat, auch euch gekümmert hat, in irgendeiner Weise PR gemacht hat, und zwar Uwe Jansen. Kennst
Ach,
du den?
Ja, natürlich.
Kennst du den? Das fällt mir jetzt in dieser Sekunde ein. Also über 20 Jahre her.
Das gibt
25
doch
Jahre.
Nicht.
Uwe war Musikredakteur bei uns und ging weg.
Nein.
Und plötzlich meldete er sich, sagte, ja, hier, ich wollt ihr was mit den Kellys machen?
Ja,
und wir
mal,
mit den Kellys jetzt für unser Publikum, jetzt mal so im Ernst?
Cool,
und guck mal, das war Uwe Jansen. Und fällt mir in dieser Sekunde fällt mir das ein.
Uwe Jansen war ein sehr großer Supporter. Weißt du warum? Weil er hat uns auch live erlebt und er hat gesehen, dass wir einfach hardworking people sind.
Ja.
Wir sind einfach hart arbeiten und wir haben auch unsere Songs selber geschrieben, selber gespielt. Das war nichts gekünstelt und der hatte Respekt davor.
Wie kam denn der zu euch? Also wie passierte das? Weißt du das noch?
über glaube ich, Mike Ungefähr. Mike Ungefähr ist leider heute nicht mehr da in dieser Welt. Er war damals unsere Hauptberater in Sachen Medien und Marketing, genau.
Also das ist ein kleiner Ausflug. Fällt mir der Name Uwe Jansen ein. Und weil das ist ja schon so lange her. Diese Zeit gerade, 20 bis 27, das ist für die meisten Jugendlichen eine wilde Zeit. Da probieren sie sich aus, da verlieben sie sich. Da hat man spätestens dann, fängt man an, vermutlich irgendwelche engeren Freundschaften zu haben. Das war dir ja verwehrt in der Zeit,
das
oder?
Ist korrekt.
Du hattest ja gar keine Möglichkeit.
Nein, ich habe sehr, sehr spät meinen ersten Freund gehabt. Ich glaube, es gibt ja immer Vor- und Nachteile zu allem im Leben. Und ich sag mal so, ich habe sehr früh gelernt, Verantwortung zu nehmen. Ich war verlässlich, wie du sagst. Ich war sehr gut organisiert. Aber ich habe mich nicht sehr um meine Wünsche gekümmert. Es war immer das Kollektive in meinen Kopf. So ein bisschen, ich glaube, Kathy und ich haben so ein bisschen dieses Muttersyndrom immer gehabt. Wir müssen alles retten und jeden retten. Und das ist bei mir einfach komplett irgendwie übersehen worden, bis ich dann krank geworden bin mit 23, 24. Und dann habe ich angefangen to question things. Wie nennt man das?
Also, da habe ich Dinge hinterfragt.
Hinterfragt, genau.
Und da reden wir von einer Rückenmarks.
Entzündung. Genau, korrekt.
Ja.
Ich hatte Lähmungen links. Ich war 50% links gelähmt. Und heute sage ich, wie gut, dass das mir passiert ist. Denn nur dann habe ich so einen Stopp für mich gefunden. Sonst hätte ich immer weitergemacht. Und ich habe ja gern gearbeitet. Ne? Aber ich habe mich immer danach gesehnt, Also ich hatte eine große Sehnsucht nach der großen Liebe. Ne? So.
Alle.
Alle,
ja,
wir alle, ja, ja, ja.
Also hast du auch darunter durchaus gelitten.
Ja, habe ich.
Weil es ging ja nicht.
Nein.
Würdest
genau.
du im Nachhinein sagen, es fehlte mir wirklich ein Teil der Jugend? Denn
ja.
es gibt solche Jugend, es gibt solche Jugend. Du bist ja sehr resilient.
Ja.
Aus dir ist ja auch ein glücklicher Mensch geworden.
Ja, Gott sei
aber,
Dank.
Aber fehlte trotzdem. Es
ja,
fehlte
ja. Dir. Also wenn es etwas gibt, wo ich sage, ach, ich wünschte, ich hätte ein bisschen Party gemacht oder so oder einfach mal so ja Erfahrung gesammelt, wie alle junge Menschen machen, habe ich nie gemacht. Ich war noch nie in der Disco, ich habe noch nie irgendwelchen Partys gefeiert. Ich habe
bis heute nicht. Doch.
Nee,
dann
also
hast
ich,
du es nachgeholt irgendwann?
Nee, eigentlich nicht. Also ich habe mit fast 30 meinen Mann kennengelernt. Und er ist ja auch eigentlich so ein bisschen nerdy, auch so wie ich. Also er ist auch nicht der Partytyp und wir sind ganz langweilig. Also wir gehen nicht, wir haben ein Haus in Mallorca auch, aber zum Beispiel, ich war noch nie in einem Beachclub oder Diskothek oder wir gehen in den Bergen und hiken. Ja, oder weißt du, ganz lang, wir kochen zu Hause, wir lieben es wirklich selber zu kochen und also ganz langweilig. Also da, ich glaube, als junge Frau hätte ich das gern schon gemacht, aber irgendwann mal war auch der Dreh um, weißt du, mit 30 denkst du eher an Familiengründen und so, also so war das bei mir, dann hatte ich Kinder und dann waren alle diese Themen vorbei. Heute denke ich, das wäre schön gewesen, aber weißt du was, Christian, das Leben ist kein Wunschkonzert. Wir bekommen, was wir bekommen und wir machen das Beste daraus und ich bin dankbar für alles.
Gibt es dafür eigentlich einen Spruch im Irischen? Das Leben ist kein Wunschkonzert.
Nee,
was sagen
nicht.
Die Iren dazu?
Nee, nicht, dass ich wusste. Das nee, ist ja? jetzt nur meine eigene
ja,
Erfindung.
Ja.
Jetzt
irgendwie. Nee, weil das so ein schöner Ausdruck ist.
Ja.
Jeder weiß, was gemeint ist.
Ja.
Es ist so originell. Hey, im Deutschen sind wir mal originell
ja.
in der Sprache.
Ja, das heißt ja
was sagen wohl die
top.
Iren dazu?
Ja.
Was sind die? Ihr habt an den unterschiedlichsten Orten habt ihr gewohnt. Oder sagen wir es mal so, du hast an den unterschiedlichsten Orten gekocht. Und wir gehen natürlich jetzt gleich noch ein paar Gerichte auch durch, die
ja.
du mit bestimmten Personen, Ereignissen, Ländern und Orten verbindest. Auf dem Hausboot hast du natürlich gekocht, was ja. ein Traum war.
Ja, also, war ein Traum.
Ja, warum eigentlich auf dem Hausboot? Also ich meine, nein, nicht warum ihr da gelebt habt, aber
ja.
warum war das ein Traum?
Erstmal war das, ich bin ein ästhetischer Mensch. Ich liebe schöne Dinge und es war innen drin, muss man sich das vorstellen, es war sehr alt, von 1929 und es war alles mit Teakholz, alles, der Boden, der Dach, die Wände, es war wie ein Museum, so, du kommst da rein und du fühlst dich total cozy und also einfach so, die Spanier sagen, tiene un alma, da ist eine Seele,
okay.
ja, und wir haben 7 Jahre auf diesem Hausboot gelebt und es war einfach eine der schönsten Zeit meines Lebens. Es war gemütlich, es war cozy. Wir waren alle noch jung und waren, die Familie war noch sehr eng miteinander. Also wir haben uns immer noch gut verstanden. Und
auch im Winter ist es da auch cozy,
ja.
gemütlich? Lässt sich das gut heizen?
Ja, wir das hatten zwei Wooden Stoves, also zwei, wie nennt man das?
Holzöfen oder?
Holzöfen, genau. Und wir hatten auch später eine zentrale Heizung einbauen lassen, tatsächlich. Aber es war, und dann, wenn es geregnet hat, so tick, 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 tick. Oh, I love it. Nee, es war einfach schön. Und die Küche war aus Teak aus. Also der war, also da, wo man das Geschirr wäscht. Es war, ich ein bisschen so, wie nennt man das so? Wie eine Traumwelt. Ich kann es ja nicht erklären. Ich hatte eine kleine Kajüte für mich.
Ja.
Und es war einfach wunderschön, es war gemütlich. Und dieses Bootsleben, du musst dir das vorstellen, du hast rechts und links, hast du Bootsnachbarn, Nachbarinnen. Also du gehst über die Boote teilweise von den anderen, um ja. aufs Land zu kommen.
Habt ihr mal Eier?
Ja, ist so. Ja.
Habt ihr mal 20 Eier?
Habt ihr Salz? Es gibt sogar, Papa hat sogar ein Lied gemacht, was wir immer noch singen. Can nobody tries to be a good neighbor? Nobody tries anymore. Where are the good things they have? Die Texte. Only try, dun, 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 dun. Das hat er geschrieben in Amsterdam. Wir haben da gelebt und neben uns war ein richtiger Bootsmensch, so ein Mann. Und Just hieß er. Just und seine Familie. Und dann hat mein Papa sich so inspirieren lassen von diesem Mann, weil das war der perfekte Nachbar, weil wir haben Boot an Boot quasi gelebt, dass er halt diesen Song für ihn geschrieben hat. Also das der beste Nachbar und keiner versucht mehr, ein guter Nachbar zu sein. Aber Christian, wir können stundenlang reden über so vieles, nur Ja, du musst mich bremsen.
Das war das Hausboot.
Ja.
Ein anderer Ort, und da wird es, glaube ich, richtig interessant, das war das Herrenhaus East Grove.
Oh ja.
Ja, in Belgrove in Cork.
Oh yes.
In diesem Haus, du schreibst darüber in deinem biografischen Kochbuch,
yes,
hat es gespukt. Nun könnte man ja denken, naja klar, das hat man sich so ein bisschen eingebildet.
Nee, nee.
Aber ich gehe davon aus, ja, du bist zu 100% überzeugt.
Ja.
Denn du
ja,
hast
ja
es erlebt.
Ich habe das erlebt.
Es hat dort gespukt.
Ja, ist es so.
Was ist passiert?
Also ich versuche so ehrlich in meinem Leben wie möglich zu sein. Und ich habe an sowas nicht so richtig geglaubt davor. Und was ist passiert? Man hat Silhouetten gesehen. Man hat eindeutig große, dicke Schritte gehört. Pam, pam, pam. Also nicht einfach mal so ein, zwei, so richtige Laufschritte. So. Meine Türklinke, nennt man das?
Ja.
Ging hat sich
runter,
bewegt.
War aber keiner.
Ja, und wenn man das so erzählt, denken Leute, ja, ja, ne? Und das sind Dinge passieren. Also dann sind ein paar Hunde plötzlich gestorben und es immer wieder irgendwelche ganz komische Ereignisse. Und irgendwann denkst du, das ist jetzt alles kein Zufall, sondern irgendwas stimmt hier gewaltig nicht. Und spätestens Security-Männer haben, die über, weiß nicht, 30, 40 Jahre für diese Firma gearbeitet haben, haben plötzlich gekündigt, weil die eine Silhouette gesehen haben. Also ist man nicht der Einzige gewesen, wo ich denke, habe ich mir das jetzt eingebildet? Und dann hat man so einen Schauer über den Rücken bekommen. Und also da sind so Dinge passiert, die einfach nicht normal sind.
Wir reden über mehrere Wochen.
Ja, ja, Monate.
Das alles passiert
Monate.
Ist, also auch die Hunde.
Ja.
Mehrere Hunde sind gestorben.
Ja, ja.
Dann ist, glaube, gab die Hühner.
Die Hühner, der ganze Hühnerstall, plötzlich war der...
Alle.
Also
alle Hühner.
Dann haben die Leute gesagt, ja, es war der Fuchs. Ja, der Fuchs, wie soll denn so ein großer Zaun reingekommen sein? Na, alles über Monate und Monate. Und dann Dinge verschwinden. Und dann gab es ein Feuer. Es gab auch ein Feuer im Haus. Also das Zimmer neben mir, das war Angelos Zimmer. Und ich konnte diese Nacht nicht schlafen. Ohne Grund. Ich war ja das Zimmer neben Angelo. Und plötzlich höre ich um 4, 5 Uhr morgens, da lag ich im Bett wach und ich denke, was ist heute los bei mir? Und dann höre ich Help, Help, Help. Und dann gehe ich schnell raus und sehe Rauch kommen aus Angelos, mache ich die Tür auf und ich hole Angelo da raus. Ja, und das, also wir hatten so ein Glück, dass es das ganze Dach nicht gebrannt hat, aber ein Stück vom Dach ist gebrannt. Unter anderem auch mein Zimmer und musste alles komplett renoviert werden. Einfach, weißt du, das sind so Ereignisse, wenn so 7, 8, 10, 12 Ereignisse hintereinander passieren, dann denkst du, nein.
Was ist mit dem Haus heute?
Das haben wir längst verkauft.
Genau, aber ja, es wäre es nicht interessant zu wissen, was ist da heute? Was ist mit den Menschen, die ja nach euch dort gelebt haben?
Oh,
haben
da frage ich lieber nach.
Haben die Ähnliches erlebt?
Ja. Ja.
Mir hat
ja
mir jetzt jemand erst erzählt, während der letzten Tage, oft hat es mit einer einzelnen Person zu tun,
okay,
die das anzieht, die das auslöst. Es geht ja gar nicht darum, dass es in dem Haus ist. Es geht um eine Person.
Die gestorben ist dort oder
man
eine
weiß
Seele?
Es nicht.
Oder
eigentlich von den Lebenden noch, die
von
da jetzt
Lebenden?
Sind. Von den
Lebenden?
Genau. Vielleicht ach, einer aus eurem Kreis.
Aus unserem Kreis?
Ja, der ach, aus irgendeinem Grund eine Connection
ach so
hergestellt hat, ohne dass diese Person es unter Umständen weiß.
Ach so.
Aber
okay,
das... Das
ist das so ein Spezialist oder Spezialistin?
Ja, aber ja, genau, ich weiß, habe ja nur ganz grobes Wissen.
Aber
darüber.
Das ist komischerweise dann nicht, also in meinem Zuhause heute habe ich das gar nicht, also kann ich das nicht sein. Aber ja, du, ich kenne mich da zu wenig aus mit den Themen und ganz ehrlich, ich war froh, einfach da weg zu sein. Ich bin dann wirklich abgehauen, ich bin gegangen, also ich konnte es nicht mehr aushalten. Und
wo
ja
bist du hingezogen?
Gleich Killarney.
Nachbardorf da.
Genau, genau. Nein, 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 das war in County Kerry.
Ach, das war sogar in einem anderen County.
Genau,
sogar.
County Kerry, also in einem anderen County. Und habe doch die Bergen da, jedes Wochenende bin ich gehiked, also wandern gegangen. Mhm. Nee, ich wollte da weg, das war, ich habe gemerkt, das ist nicht meine Welt, das ist es nicht. Und ich hatte auch mit meinem Papa Probleme, aber es war die Zeit, wo ich mich emanzipiert habe.
Mhm.
Und wo ich halt so nach meinem eigenen Leben gesucht habe. Und es war gut so, Christian. Kein Kochen mehr, kein Business mehr.
Und jetzt sag mir, wie kamst du mit der plötzlichen Stille zurecht? Zum ersten Mal in deinem Leben wohnst du alleine.
Ja.
Wie ruhig ist dieses Leben plötzlich?
Spooky.
Ja, wie war das?
Ja, spooky. Also es war sehr, sehr schwer. Ich habe mir dort erstmal so ein Ferienhaus gemietet übers Winter. Ja. Und ich kam damit gar nicht klar. Und dann habe ich versucht, mich irgendwie zu beschäftigen. Ich bin jedes Wochenende die Berge rauf und runter mit so einem Mountaineering Club, mit so einem Club, Wandernclub gegangen, um die Zeit zu vergehen zu lassen. Und während der Woche habe ich mir irgendwelche Schauspielkurse und ich habe da in irgendwelchen Plakaten geguckt, in den Geschäften, was da an Angebote. Und jeden Tag hatte ich irgendeine Beschäftigung. Um abends war das schlimm. Und ich habe dann nur versucht, irgendwie, ich hatte Angst. Ich kannte das gar nicht, alleine so leben.
Denn dein Gehirn kennt es ja gar nicht.
Ja.
Dein Gehirn signalisiert ja, da stimmt irgendwas nicht mit dir.
Alarm.
Irgendwas ist nicht in Ordnung.
Ja.
Also du musst ja erstmal diese Pfade sozusagen in deinem Gehirn austreten und bilden, dass man alleine sich wohlfühlt.
Man ist conditioned, ne? Man ist konditioniert. Das ist ganz schlimm. Also es hat lange gedauert. Aber ich habe gesagt, weißt du was, Patricia, das ziehst du jetzt durch. Und ich habe 2 Jahre gebraucht, um mich daran zu gewöhnen. Und ich wusste, das ist der einzige Weg für mich. So, ich muss jetzt mal groß werden, erwachsen werden. Somit, wie alt war ich da? 27.
Ja, aber die anderen hast du getroffen trotzdem unter der Woche immer? Gab es Musik, die ihr zusammen gemacht habt?
Nein, das war ja schwierig, weil mein Vater mein Vater wollte ja nicht, dass sie sich mit mir treffen. Der hat immer gehofft, ich komme zurück, ne? Papa war schon so ein bisschen, der wollte alle uns zu Hause haben, so, ne? Der hat uns nicht, also eine Sache, wo ich Papa sagen kann, hat er nicht optimal gemacht, er konnte uns nicht loslassen.
Okay.
So. Und ich glaube, er hatte so Verlustängste und so, ne? Mhm. Und dadurch, dass er Mama verloren hat. Und hey, keines perfekt, aber das hat ihm sehr, sehr schwer gefallen. Aber alles gut, ich habe mich natürlich mit einige meiner Geschwister da und da getroffen, aber ja. Und gekocht habe ich. Ich habe versucht, für eine Portion zu kochen von 10 Portionen. Das war sehr, sehr unmöglich.
Ja, du hast wahrscheinlich gekocht dann für die ganze Woche. 7 Mal hintereinander das Gleiche gegessen.
Habe ich eingefroren tatsächlich. Ich schaffe es heute immer noch nicht, irgendwie für 2 Personen zu kochen. Ich mache immer das Dreifache.
Und für die meisten ist es umgekehrt. Plötzlich muss man für 10 Leute kochen.
Ja.
Das ist total anstrengend. Das ist fast nicht machbar.
Und weißt du, das war ja auch schwierig für ein Buch. Ich musste ja, da habe ich mir Hilfe geholt. Der gute Stefan hat mir geholfen. Wir mussten die Rezepten von, ich hatte die alle im Kopf, und wir müssen die Rezepten von 10-Personen-Rezepten auf 2-Personen-Rezepten. Ey, das war das schwierigste Teil tatsächlich.
Ach, okay, man kann man nicht einfach nur durch 5 teilen.
Nee, weil das muss ja alles irgendwie stimmen. Also die Proportionen und so sind ja auch anders, wenn die. Also das hat der Stefan, da habe ich mir Hilfe geholt, weil ich gesagt, das ist für mich too much. Das schaffe ich nicht.
Ja. Wir wollen ein paar dieser Gerichte und was alles damit zusammenhängt, dann einfach mal durchgehen. Natürlich ist irische Gerichte dabei, ein Irish Stew, zu dem du eine Hassliebe entwickelt hast.
Ja.
Weil?
Ja, weil mein Papa wollte das perfekt haben und er sagt, es muss langsam kochen, über Stunden, 4 bis 6 Stunden, und dann musste ich vor dem Herd da immer bleiben und das hat mich so genervt. Aber am Ende, Christian, wurde das so eine Bombe. Also dieses Irish Stew, noch nie habe ich so eins gegessen, ja.
Dann in Frankreich habt ihr einen Schokoladenkuchen kennengelernt.
Ja.
Und das ist auch wirklich eine meiner liebsten Geschichten. Es ist Fleurs Schokoladenkuchen.
Ja.
Denn Beatrice, die Mutter von Fleur und ihre Tochter, habt ihr kennengelernt, als ihr Musik gemacht habt, direkt vor dem Centre Pompidou.
Genau.
Wer ist auf ihn zugekommen?
Genau. Sie sind auf uns zugekommen. Beatrice sie hat adliger Abstammung, aber so eine crazy tolle Frau. Und sie hat in den Centre Pompidou oben gearbeitet bei den Gemälden. Also sie war eine sehr gebildete Frau. Und sie war auch sehr bohem. Und die Fleur hat sich in uns verliebt, weil Fleur war Einzelkind und sie wollte natürlich eine große Familie. Ja. Und sie wollte dazugehören.
Und die war so 11, 12 oder was war die?
Nein, die war gar nicht. Die war 6 oder 7.
6 oder 7.
Ja, sie hatte ihr Papa sehr früh verloren. Okay. Und ich glaube, das war auch so ein Punkt. Ja, und dann hat die Mama ihr so Klamotten genäht, so wie wir die hatten. Und dann dürfte sie am Wochenende mit uns ein bisschen, also eine Stunde oder so singen und dann war Fleur happy. Und Fleur ist immer noch eine ganz enge Freundin. Sie lebt jetzt in Indien, hat einen tollen Mann und zwei Jungs dort. Die haben so ein Hotel an der Küste, ganz, ganz toll. Und Fleur hat mir dieses leckeren Schokoladenkuchen beigebracht. Also das ist auf jeden Fall eine meiner Lieblinge. Ja, also in Frankreich, Christian, habe ich gelernt, was die La Fine Cuisine, also das ist wirklich, das ist ja nicht nur zu kochen, sondern das ist schon Kunst und dieses, ja, das ist eine ganz andere Level, sage ich mal, ne? Und das schätze ich sehr an diese Zeit in Frankreich. Ich habe sehr tolle Rezepte gelernt. Aber dafür haben wir auch Rezepte aus Spanien, die sehr bodenständig sind, wo ich geboren worden bin, ja. Mhm. Die Tortilla de Patatas oder die Croquetas de Tianaciza, also der Ort, wo ich geboren worden bin.
Ja.
Da habe ich Rezepte noch von den Einheimischen.
Kroketten mit Thunfisch drin.
Genau, genau. Die Tianaciza.
Also ein Thunfisch aus der Dose oder frischer Thunfisch?
Ja, man kann beides machen.
Kann beides machen,
genau,
okay, das ist gut.
Genau. Mhm. Aber Tianaciza war ja die Haushälterin. Meine Mama für 8 Jahre. Und wir hatten ein gutes Leben in Spanien, wo ich geboren bin. Und aber sie war keine Haushälterin für uns. Sie war Tante Narcisa, Tia Narcisa. Also sie war wirklich wie ein Familienmitglied. Und sie dürfte auch mit uns schimpfen und alles. Und sie hat Mama geholfen mit dem Kochen. Und die hat die besten Kroketten der Welt gemacht. Und die sind auch in dem Buch. Also das Buch ist ja nicht nur irgendwelche Rezepten, sondern Family-Rezepten von meiner Oma, von meinem Onkel, von meinem Urgroßvater aus Finnland habe ich auch das Limpo-Brot. Also ich habe wirklich Recherche gemacht, Christian.
Du hast skandinavisches Blut in dir sogar.
Ja, in der Tat.
Woran merkst du das? Dass auch ein bisschen Skandinavier in dir ist?
Ja, blonde Haare, helle Haut. Oh ja. Ne?
Stimmt. Das
und?
Also, hat überhaupt irgendjemand von euch rote Haare? Nein. Was ihr tatsächlich haben.
Weißt du, was
keiner,
die Jungs
oder?
Haben? Rote Bärtchen. Die meine Brüder haben oft so, der eine oder der andere hat so ein rotes Bärtchen.
Okay.
Ja.
Komisch, dass der Bart ist rot, aber nicht die Haare.
Ja, total. I don't know why. Total.
Okay. Also ein bisschen.
Ich habe gestern den Iggy, der ist ja, hat uns besucht. Er ist unser jüngerer Sohn.
Dein Sohn.
Genau, und der macht ja auch Musik. Und er hat jetzt so ein paar Tage sich nicht rasiert. Und ich gucke und ich denke, Iggy, du hast rote Haare in deinem Bärtchen. Wie meine Brüder. Total funny, wie die gehen sich so. Ja.
Sag mal, warum, und das ist eigentlich absurd für eine Kelly, warum wolltest du nicht, dass der Musiker wird?
Es ist ein hartes Business. So, es ist ein tolles Beruf, aber ein hartes Business.
Aber mit dem Namen Kelly kriegt er ja eigentlich schon mal was mit. Mal was sehr Positives.
Also es
öffnet ja schon mal Türen.
Ja, nicht unbedingt. Nee? Also ich sag mal, es kann auch ein Nachteil sein, weil ich sag mal, dieses Vermächtnis, The Kelly Family, ist ein Riesenbrocken. Ja? Ich meine, wir sind nicht nur in Deutschland bekannt, sondern wirklich in ganz Europa und andere Teile der Welt. Und es ist schon so ein The Kelly Family. So. Und er muss das erstmal so, er muss sich selber beweisen und es hat alles Vor- und Nachteile, ja. Und er hat es einfach nicht einfach. Also er muss sich durchkämpfen. Er ist ein unglaublich talentierter Songwriter. Mit 14 kam er und sagte, Mama, ich will Musik machen. Und ich dachte, um Gottes Willen, bitte mach was Ordentliches. Ich habe die Kinder in eine gute Schule gesteckt, bilinguale Schule, Französisch, Deutsch. Was macht das Kind? Nein, er will Musik machen. Okay, ich wollte, dass er Arzt wird. Nein, nichts da. Okay, alles klar. Und dann habe ich gedacht, ja, das geht schon vorübergehen. Und er ist dran geblieben. Und er, mittlerweile ist ja auch im Radio gespielt worden, hat einen Top 30 in Deutschland. Er war letztes Jahr auf Tour mit Lionel Richie ganz europaweit als Opener, als, wie nennt man das, Vorgruppe.
Ja, genau.
Und er geht auf eigene Tour nächstes Jahr zum ersten Mal, natürlich kleine Clubs. Aber weißt du, Christian, er muss sich das alles erarbeiten. Das kommt nicht einfach mal von den Kellnamen. Nein, du musst auch gut singen können, du musst gut schreiben können. Die Leute, ist dann egal, wie du heißt in diesem Beruf, ja. Ehrlich gesagt. Also,
ja. Ne, aber läuft ja bei ihm.
Läuft, genau.
Aber läuft ja bei ihm.
Ja.
Ja, es sind Rezepte von der Familie. Du hast erwähnt, du hast den Onkel erwähnt. Und da ist natürlich auch Onkel Jims Knuspermüsli ist dabei aus dem Ofen.
Ja.
Dieser Onkel war ein Retter für eure Familie.
In der Tat.
Ganz weit weg, in den USA.
Ja, ja.
Warum?
Also erstmal, meine Eltern haben sich Mitte der 60er Jahre entschieden, von USA nach Europa zurückzukehren.
Ah ja, die lebt nämlich in den USA.
Genau,
ne?
Vater, sie sind Mutter, in Amerika geboren mit irischen Pässe. Also mein Papa war irisch durch und durch. Sein Großvater kam aus, also war quasi ein Immigrant aus Irland. So. Und er wollte, dass wir groß werden in Europa. Und ich bin ihm auch dankbar dafür, ganz ehrlich, weil ich bin sehr, sehr gern Europäerin. Und das heißt, alle unsere Onkel und Tanten waren in Amerika. Großväter, Großmütern, alle. Wir waren die Einzigen in Europa. Und Uncle Jim war immer da, wenn es uns schlecht ging. Und vor allem, wenn es uns richtig schlecht ging. Ja. Er war Professor, Philosophieprofessor in der Uni dort und ein guter christlicher Mann. Und er hat uns zum Beispiel nach Mamas Tod geholfen, Lebensmittel zu kaufen. Ja? Also wenn nichts mehr ging, dann war Uncle Jim da.
Und er hat Geld geschickt.
Er hat Europa. Geld geschickt nach Europa.
Mit der Post damals so? Oder du, nee, wie wurde das gemacht?
Nee, es gab so ein Verfahren. Ich weiß
Western
nicht,
Union gab es ja auch damals schon.
Irgend so ein ganz. Okay. Es dauerte aber 2 Wochen. Ne? Das war nicht mal so hier wie heute. Ja. Also das war schon, dann hat man angerufen, es gab kein Internet. Dann ist er zur Bank gegangen und God bless Uncle Jim, wirklich. Also dieser Mann, was für ein guter Mann. Und ja, er war ein Retter. Weißt du, was das Schönste war, Christian? Als wir dann einen großen Durchbruch hatten, habe ich es genossen, diesen Überweisungsantrag zu unterschreiben. Uncle Jim bekam sein Geld zurück überwiesen.
Erinnerst du dich noch an diesen Moment?
Ja, ich kann mich genau erinnern.
Wo warst du? Wo saß du?
Es war in Köln.
In Köln.
Ja, hier bei der Deutsche Bank.
Du bist zur Bank gegangen und hast es ausgefüllt.
Ja, und ganz ehrlich, ein Professor von Philosophie verdient nicht so viel.
Nee, ne?
Okay.
Und hat ja eigene Familie auch noch, so, wahrscheinlich.
Er hatte 3 Kinder.
3 Kinder.
Überleg dir mal, was für ein guter Mann dieser Mann war. God bless you, Uncle Jim. Thank you so much. Ja.
Und er kam euch, das hast du auch geschrieben in dem Buch, er kam euch einmal im Jahr besuchen hier und hat immer aber wirklich einen Haufen Koffer mit dabei gehabt. Wie auch immer er die alle transportiert hat.
Absolut, absolut. Also da hat er wirklich Geschenke gebracht, tonnenweise Geschenke, überwiegend Vitaminen und Gesundheitsbücher, Bücher, Health. Also er hatte einen großen Einfluss, was die Gesundheit und heute noch, wir, also die meisten Kellys, ernähren sich sehr gesund, bio und so weiter. Das heißt nicht, dass wir in Tafel Schokolade oder bei McDonald's ab und zu sind, aber wir haben wirklich Uncle Jim das zu verdanken. Auch das gesunde Essen und dieses Müsli-Rezept Granola habe ich von ihm in seine Ehre im Buch. Und ja, also was für ein positiver Einfluss er auf unsere Familie hatte. Das ist wirklich Wahnsinn.
Ja. Du schätzt ja auch deinen Vater und deine Eltern dafür, dass sie im Prinzip Wert auf Bio gelegt haben. Ich glaube, bevor das Wort Bio überhaupt existierte in Deutschland.
Ist so.
Ihr habt alles Korn selbst gemahlen, auch gar nicht das Mehl genommen, was man im Supermarkt bekommt.
Ja.
Mir war gar nicht klar, dass das einfach so viel eigentlich schlechter oder ärmer ist, als wenn man selber frisch malt. Also es macht schon einen richtig großen Unterschied.
Ja, die Enzyme sterben ja mit der Hitze.
Dabei wäre es so einfach gewesen. Ihr hattet auch keine Zeit und Mengen, weißt du, die da angeschafft werden mussten. Da greife ich doch als erstes mal auf fertiges Mehl zurück, aber nicht an deine Eltern.
Ja, nein, also sie haben wirklich Werte gehabt und Prioritäten in deren Leben. Wir haben damals Secondhand Klamotten gehabt. Also ich hatte immer Schuhe von meinen Schwestern, aber ich habe immer gut gegessen zu Hause. Und ich habe immer, als wir in Amsterdam waren, bin ich jeden Samstag zum Biomarkt gegangen. Da waren nur so ein paar Freaks damals. Ich meine, wir reden hier von Mitte der 80er Jahre. Da waren so ein paar Freaks, die da ein paar Buden hatten mit irgendwelche Körner und Dinger. Und ey, also es war wirklich, wie gesagt, Papa war in vielen Dingen sehr im Voraus. Sehr im Voraus. Das muss man ihm wirklich geben, ja.
Das Hausboot, wo steht es heute eigentlich?
In Speyer. Speyer ist das
Technikmuseum.
Technikmuseum
in Speyer.
Das gehört uns noch. Auch die Bussen, die sind auch da. Aber wir haben sie einfach dort quasi geparkt. Und die dürfen das, also man darf jetzt nicht im Schiff rein, aber man kann dem vom Außen sehen.
Okay.
Und das ist natürlich ein Familienschatz. Und der ist noch da.
Mit dem Hausboot verbindest du natürlich in große Stücke geschnittene Bratkartoffeln zum Beispiel. Ja,
ja.
Das ging ja auch gut, wenn nicht gerade Sturm war auf dem Hausboot.
Das stimmt,
ja. Dann ist es ein Schiff, das ihr günstig erworben habt. Es sollte eigentlich verschrottet werden ursprünglich.
Ja.
Im Boden des Frachtraums war ein großes Loch. Und da war ich doch sehr erstaunt, wie sich ein so großes Loch stopfen lässt.
Ja, mit Speck.
Aber wie geht das?
Bauchspeck, Schweinebauchspeck, I don't know. Du, ich habe damals, also als ich das hörte zum ersten Mal, der Nachbar, unsere Nachbar Jos sagte, nö, wir packen da ein bisschen Bauchspeck, dann packen wir so ein paar hier Eisenstangen da drüber und gut ist. Und mein Papa so, ehrlich jetzt? Ja, wir machen es alle so, klar. Ja, was willst du sonst machen? Das kostet einen Haufen Geld. Dann musst du das Boot, musst in Werft und weiß ich was. Und ja, so war das da, damals, ne? Also heute undenkbar. Heute musst du alle 4 Jahre musst das Boot auf den Werft und so. Aber es war halt die Bootszene in Amsterdam. Und da gab es tatsächlich ein Loch und der wurde mit Bauchspeck. Ja.
Also kann man sich kaum vorstellen.
Nein, das ist crazy. Das ist zwar so ein bisschen hippie alles, weißt du? You know what I mean. Aber da ist keiner gestorben. Man muss sagen, die Leute haben vielleicht ein Stück glücklicher gelebt als heute. Ne? Heute sind wir für alles versichert und doch sind wir immer in Angst, leben Angst.
Und wer weiß, ob ihr heute noch Beans, Beans, The Musical Fruit
werdet. Das war unsere Lieblingssong. Beans, Beans, The Musical Fruit. The genau, more you eat, the more you toot.
War das eher so ein Rap oder war das ein Lied?
Nö, wir haben es einfach so gesungen. Ja, the more you toot. Habe ich rapped? I don't know.
Ich weiß es nicht genau. The more you toot, the better you feel.
So let's have beans for every meal. Genau. Ja, also da war auch Papa Vorreiter. Er sagte so, wir können jetzt nicht Fleisch jeden Tag essen. Das ist ja nicht gesund und es ist auch teuer. Als Großfamilie konnten wir es sich nicht leisten. Dann hat er gesagt, nee, wir essen jetzt, hat sich erkundigt, also Uncle Jim wieder, Proteins, High Protein, Lentils, Beans, Kirscherbsen, das machen wir jetzt 5 Tage die Woche und 1 Tag die Woche Fisch, 1 Tag die Woche Fleisch. So war das früher. Und eigentlich wollen wir die Hipster hier von Berlin kehren alle zurück da jetzt auf die, ne?
Du kochst und bäckst natürlich jeden Morgen ungefähr 5 Laiber vom sogenannten Kelly-Brot. Das ist euer Brot.
Ja, das Brot, muss ich ganz ehrlich sagen, haben die Jungs auch mithelfen müssen. Also da, ja. Ich habe da die Hauptmahlzeit und das Brot habe ich auch mitbacken müssen. Aber die Jungs wurden da auch vom Papa gesagt, so, ihr müsst jetzt helfen. Auch das Müsli, das haben die Jungs morgens gemacht. Also es wurde frisch gemahlenes Müsli. Also wir nannten das Müsli, ist eigentlich ein Porridge. Denn man hat so...
Ja. Ja, aber Porridge ist ja heutzutage mehr als cool, also cooler als Müsli im Prinzip noch. Dieses Brot hat trotzdem eine besondere Bedeutung auf eurem Speisezettel.
Ja.
Euer Vater, dein Vater hat gesagt Anfang der 90er zu euch, Kinder, ich möchte euch beibringen, wie man nur mit Brotbacken überleben kann.
Das stimmt.
Wenn alle Stricke reißen, dann könnt ihr backen und eure eigenen Familien ernähren.
Ja, ja.
Das ist interessant. Also ich meine, dass er das so konkret, also und es geht wirklich.
Ja.
Man kann mit Brotbacken.
Also tatsächlich hat er das selber erlebt. Sein Vater, John Kelly hieß er, also mein Großvater, Papa von Papa. John Kelly war ein sehr erfolgreicher Kind von Emigranten. Die kamen mit nichts aus Irland. Es gab ja diese Hungersnot in Irland. The Potato Famine.
The Big Famine,
Big Famine, so. Mm-hmm. Und der Papa von meinem Papa quasi hat sich da ein kleines Unternehmen gebaut innerhalb kurzer Zeit und hatte 3 Friseuren. Barbershops. Ja. Damals war das schick, das konnte sich nicht jeder leisten. Da kamen nur die Politiker und die Leute, die ein bisschen Geld hatten. Und er war sehr erfolgreich, hatte gutes Geld verdient, die hatten ein sehr, sehr gutes Leben. Und dann von einem Tag zu anderen kam The Big Depression, 30er Jahre, die große Depression. Und er verlor alles von einem Tag zu anderen. Und er hatte 9 Kinder. So, und das heißt, von einem Tag, und auch er ist in Depression gefallen und er hat das Haus verlassen, er ist gegangen, weil er hatte Angst, die Familie zu Last zu kommen. Das heißt, meine Großmutter, die Mama von meinem Papa, stand da mit 9 Kindern von heute auf morgen und hatte nichts, kein Geld. Und sie hat Brot gebacken und die Kinder haben das im Schulhof verkauft. So, und deswegen, mein Vater hat als Kind wahrscheinlich ein bisschen gehungert. Also ich weiß, dass er teilweise keine Schuhe hatte. Deswegen hat er sehr hohes Wert gelegt auf gute Schuhe. So, und deswegen hat er gesagt, wenn alle Stricke reißen, ich möchte, dass ihr alle Brot backen könnt. Und jeder musste Brot backen. Und dieses Kelly-Brot ist nicht nur ein Brot, es ist ein Statement, dass egal was passiert, du schaffst das, du kannst überleben. Wenn deine Oma das geschafft hat, dann schaffst du das auch. Also Papa hat nicht nur uns Dinge beigebracht, er hat uns wirklich Lebensweisheiten gegeben. Und diese Rezepte, viele dieser Rezepte sprechen diese Lebensweisheiten.
Ja. Welches der Rezepte wirst du an Weihnachten kochen aus dem Buch?
La Tarte aux Pommes. Das ist okay. Mein Signature.
Dein Signature.
Mein Signature Kuchen, der Tarte aux Pommes. Das habe ich in Frankreich gelernt von meinem Bruder Paul, der selbst auch französische Cuisine 3 Jahre Ausbildung hatte. Und das ist so seit 30 Jahren mein Signature Dish. Natürlich mit einer fetten Kugel von Eis und Schlagsahne, selbstgemachte Schlagsahne. Aber auch das Fleur und ich kann mich so nicht entscheiden, Christian. Es ist immer jedes Mal was anders.
Also es sind ja noch ein paar Tage.
Es sind ein paar Tage.
Weil du hast ja doch so ein bisschen Zeit. Ja, wie sieht denn euer Weihnachten aus? Ich weiß gar nicht, wie ist die irische, also wenn wir jetzt mal die irische Seite betrachten, wie ist die irische Seite des Weihnachtenfeiers? Was machen die? Wie sieht's da aus? Was habt ihr übernommen?
Ja, also ich sag mal so, ich bin so ein Mischmasch, ne? Ich bin,
du bist Mischmasch.
Also die ersten... Ich sag mal, 8 Jahre bin ich in Spanien groß geworden, bin dort geboren. Dann bin ich in Frankreich gewesen, in Holland, in Irland, in Amerika. Also deswegen, ich kann jetzt keinen typischen Weihnachten dir bei uns nennen. Aber was ich dir sagen kann, was ich von den irischen Weihnachten habe, es ist ganz einfach, beisammen sein, Family together und singen
natürlich,
und tanzen.
Natürlich. Ja? In Irland wird immer irgendwann gesungen.
Immer.
Es ist ja gar kein
immer.
Klischee.
Nein.
Es wird immer
es ist
irgendwann
so.
Gesungen.
Es ist so. Es wird gemeinsam gegessen, getrunken und gesungen und getanzt. Und jeder, es gibt einen Brauch und jeder muss was machen. Egal, ob du aufstehst und einfach sagst, blablabla. Ja, jeder muss was machen. Aufstehen und machen. Singen, tanzen, Gedicht, egal was. Die zum Deppen machen, I don't know. Und das ist bei uns auf jeden Fall. Und natürlich Family first. Und ich dekoriere, also das habe ich von der amerikanischen Seite, aber nicht too much. Ich dekoriere das Haus bis zu geht nicht mehr. Also große Kränze mit Red Ribbons, rote, also oh, da bin ich, ja. Also ich bin sonst nicht kitsch, aber zu Weihnachten muss das Haus so aussehen, wie meine Mama das damals gemacht hat. Und natürlich gebacken, gekocht und einfach, weißt du, beisammen sein. Vorm Kamin beisammen sein. Und das ist für mich das Schönste überhaupt. Meine Kinder da haben oder meine Geschwister, die vorbeikommen.
Siehst du die anderen aus der Truppe irgendwann am zweiten Weihnachtstag? Nein. Jeder für
doch,
sich.
Nee, also wir, also es ist so, viele meiner Geschwister leben im Ausland. Ich habe einen in Amerika lebend, dann habe ich einen in Spanien, einen Bruder, dann habe ich in Irland habe ich zwei, die dort leben und der Rest ist in Deutschland. Das heißt, die eher hier sind. Also um mit wem man sich gut versteht, das ist auch ein anderer Punkt.
Oh ja.
Ne? Je nach Jahr.
Okay, kommt ihr manchmal dann trotzdem schon zusammen.
Ja.
Denn man muss ja auch sagen, die ersten Kelly-Lieder waren Weihnachtslieder und Kinderlieder.
That's right. That's right.
Rund um den Topf mit Kichererbsensuppe und Linsensuppe und was nicht alles. So.
Es ist so. Also es waren spanische Weihnachtslieder.
Spanisch.
Weißt du, was mein
welches ist das Schönste?
Also mein erstes Solo tatsächlich war ein Kinderweihnachtslied. Und das ging so, Blanco San Niño, Blanco, 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 como la nieve, sus ojos son azules, su boca mieles. Anda, mi niño, anda, precioso, qué caridad de cielo, ay, qué gracioso. Das ist mein erstes Sololied.
Voll schön. Und weißt du was, auch wenn es ein spanisches Lied ist, es kam das Wort Schnee drin vor.
Schnee? Welches?
Ja, Neve. Was ist es nicht
Nieve,
Schnee?
Nieve.
Ist es nicht Schnee?
Ja,
kommt drin vor, oder habe ich
obwohl
doch gehört.
Obwohl die keins haben. Nein, aber in den meisten Fällen.
Ja.
Ja, absolut. Ja, das ist tatsächlich vor diesen Kirchenerbsentopf oder Linseneintopf. Ja, das waren unsere, weißt du, Christian, unsere ersten Lieder waren just for fun. Es war nur aus purer Freude. Es war auch nie geplant, dass die Kelly Family wird. Es war nur ein Hobby. Wir haben mit den Spaniern gesungen. Ne? Ja.
Ach, wie schön. Danke dir für diese wirklich schöne Begegnung.
Ich habe zu danken. Du bist ein Schatz, weißt du das?
Und letzte Frage noch: Von welcher deiner vielen Nationalitäten hast du die Kämpferin in dir?
Irish.
Irish?
Die irische. Das habe ich von meinem Papa.
Okay.
Mein Papa hat zu mir einmal gesagt: Patricia, ich habe Angst vor dir. Ernie, ernst. Da habe ich ihn angeschaut, was redest du? Er sagt, du bist diejenige, die der stärkste Wille im Hause Kelly hat. Mhm. Und heute verstehe ich, was er meint. Ich bin dankbar für diese crazy irische Genen in mir.
Hat er jemals das Wort unbreakable benutzt damals?
Nein. Nein, das kam eigentlich Unbreakable. Ich sehe mich nicht als Unbreakable. Der Song Unbreakable habe ich für die Liebe zu meinem Mann geschrieben.
Okay, ja.
Ich glaube, dass jeder Mensch breakable ist.
Ich bin sicher, jeder ist breakable.
Ja.
Auf jeden Fall.
Man muss nur genug auf den Rücken packen und dann ist es so. Also das glaube, das wissen wir alle jetzt mittlerweile und in unserem Alter. Und deswegen, was ich meinte damit, ist, dass die Liebe zu meinem Mann und die Liebe von meinem Mann zu mir unbreakable ist. Ich weiß, es ist sehr hochgegriffen, aber ich glaube dran.
Ja. Ich glaube auch dir, dass du daran glaubst, wirklich.
Ja.
Ja. Du hast ja 2009 Brustkrebs überlebt.
Ja.
Da war gut, dass du den irischen Anteil wirklich hattest.
Ja.
Denn
ja.
Das war auch keine leichte Zeit, aber das hast du geschafft. Und es geht dir auch gut seitdem, oder?
Ja,
du bist richtig fit.
Ja, ich bin sehr dankbar, Christian. Ich gehe 2x im Jahr zur Vorsorge, akribisch. Und ich habe das große Glück, dass ich einen tollen Mann habe, der mir dadurch geholfen hat und tolle Kinder und auch Geschwister, Freunde. Ich glaube, das Umfeld ist ganz, ganz wichtig. Und mein Glaube, ich bin gläubig und das hat mir auch sehr viel Kraft gegeben. Aber wie du sagst, die irischen Gene, thank you for that, Papa.
Ja. Ja. Und du guckst nach oben in den Himmel.
Ja.
Ansonsten, es ist gut, Familie zu haben, die dabei ist. Davon hast du genug.
Ja.
Es ist gut, Freunde zu haben.
Ja, es ist ein Segen.
Davon hast du auch genug.
Es ist ein Segen, Christian.
Und an meine beste Freundin hast du eine Erinnerung, wie du mir auf dem Weg gerade hier in diesen Raum erzählt hast.
Ich muss ein Foto zeigen.
Ein Foto.
Kennst du dieses Foto mit Anke?
Wir reden von Anke Engelke, mit der ich auch den Podcast Wie war der Tag, Liebling, mache seit 18 Jahren. Nein, ist das lustig. Das ist im ZDF-Ferienprogramm.
Spielexpress hieß es.
Ach, Spielexpress
war das. Ich glaube, das war
das. Das hat die auch gemacht. Wusste ich gar nicht, dass die auch eine Sendung gemacht hatte.
Ja, die Funkausstellung. Die Funkausstellung
weißt
in Berlin.
Weißt du was? Da war sie auch immer im Sommer Funkausstellung.
Genau.
Da war auch Benny und der Bob Patel dabei.
Genau. Und so haben wir uns zum ersten Mal begegnet. Und wir haben zusammen, sie war so eine Coole, ist immer noch eine Coole. Ich war nie cool. Ich war immer so die Nerd, ja. Aber ich habe immer hochgeschaut auf sie. Sie war immer mega cool. Und sie hat immer Skateboarding gemacht. Skateboard. Und ich habe gedacht, wow, diese Frau. Und sie hat mich und Johnny anscheinend, waren wir auch ihr erstes Interview, das kannst du sie mal fragen, in Luxemburg. Und zwar, ich glaube, ein halbes Jahr davor hatte sie uns in den Luxemburger Radio interviewt.
Genau, Radio Luxemburg, da war sie Kindermoderatorin und Reporterin.
Richtig, und danach in Spielexpress, crazy, oder?
Oh mein
oder?
Gott, ist das ein süßes Bild.
Ist das nicht crazy?
Die kleine Anke mit einem so karierten Holzfällerhemd und einer Latzhose und dem Mikrofon.
Ja.
Und sie interviewt dich, das blonde Mädchen.
Ja, und die war ja damals schon so cool und Kest drauf.
Weißt du, was das Lustige ist? Das machen wir beiden jetzt.
Was denn?
Also ich komme ja gerade von ihr.
Ach,
also ich war jetzt gerade vor 20 Minuten also bei ihr.
Och, schön. Und liebe Grüße von mir, ja, ganz liebe Grüße.
Das mache ich. Und was sie mir mitgegeben hat für die Reise, war Käsekuchen.
Och Gott, ist so
okay,
süß.
Okay, so, und du wirst jetzt einmal probieren.
Oh, gerne.
Und du bist die Expertin in der Küche.
Okay, oh Gott, ich bin kein Experte.
Und wirst ganz ehrlich,
ich bin eine Naschkatze.
Okay, gut.
Ich nasche so gern.
Die Gabel ist ganz frisch.
Oh, wow.
Käsekuchen.
Hat sie die gemacht?
Auf den sie stolz ist. Den macht sie quasi fast jeden Tag.
Oh, so sweet.
So.
Darf ich probieren?
Ja. So, Patricia probiert jetzt gerade.
Ja, Wahnsinn.
Der Käsekuchen.
Mm.
Also ich.
Wow.
Ja.
Ich nehme den ganzen Stück mit, Christian.
So. Ja, ich werde mir was anderes besorgen für die Reise.
Oh mein Gott. Nee, den anderen Stück hast du.
Nein, kannst du auch.
Ja, das finde ich, bewundere ich. Ich war 3 Jahre lang vegetarisch, aber ich habe es nicht durchgehalten. Ich hatte immer so Eisenprobleme im Blut, aber das bewundere ich. Und sie ist ja eine echte Powerfrau, die Anke, wirklich. Ganz tolle Frau. Weißt du, was ich toll finde? Nur ganz kurz.
Mhm.
Sie hat sich nie irgendwas im Gesicht machen lassen.
Correct.
Und das Gleiche ist bei mir.
Ja. Das kann ich dir zu 100% bestätigen.
Ja, ich weiß es. Wir haben uns ja kurz beim Kölner Treff getroffen. Und das Gleiche ist bei mir. Ich habe mir nie irgendwas im Gesicht machen lassen und möchte auch nicht. Und das verbindet uns auch. In diesem Business eine Rarität. Ich meine, jeder soll das tun, was er für richtig hält. Aber da haben wir was Gemeinsames.
Das ist sehr schön.
Ja.
Das ist wirklich toll. Patricia, du hast dein Family-Kochbuch mit diesen ganzen Rezepten herausgebracht und es sind diese ganzen Geschichten aus deinem Leben, die du mit diesen ganzen verschiedenen Rezepten verbindest, die sind auch dabei und insofern eine kleine Biografie und aber auch vieles zum Nachmachen. Das Brot, das werde ich als allererstes mal probieren, denn ich finde Brotbacken total cool und eigentlich ist es auch nicht so schwer. Aber weißt du, was bisher immer mein Problem war? Es riecht zu sehr nach Hefe.
Ja.
Man macht es genauso, wie es steht, genau die gleichen Portionen. Und am Ende hast du so ein Ding und es riecht nach Hefe.
Ja.
Und beim Bäcker riecht es nie nach Hefe.
Ja,
und in deiner Küche wahrscheinlich auch nicht.
Nein, nicht.
Was mache ich falsch?
So. I don't know.
Wenn nicht mal du das weißt. Okay, ich werde es einfach immer und immer wieder probieren.
Ja.
Danke dir für heute.
Ich habe zu danken, Christian. Das war wirklich eine große Freude. Also ich verstehe auch, warum die Menschen dich so lieben. Du bist ein Herzensmensch. Nein. Du bist ein Herzensmensch und das strahlst du auch. Und ich bin so happy, dass ich hier war. Es war wirklich eine große Freude. Thank you for having me, Christian.
Thank you for being here.
Thank you so much.
Talk mit Thies.
Und hier kommt noch ein Podcast-Tipp für euch.
Sag mal, ist das jetzt schon der Trailer oder was? Ich dachte, wir besprechen erstmal, was wir überhaupt sagen wollen.
Judith, seit wann besprechen wir uns vorher? Es geht direkt los, so wie in unseren Folgen, so auch in diesem Trailer.
Wir orgeln uns durchs Alphabet, war gestern, jetzt fragen wir, was war los gewesen?
So nämlich, wir sprechen einmal die Woche darüber, was so los war auf der Welt und bei uns beiden natürlich, also über alles, was man so braucht im Leben.
Ja, auch über eure Themen natürlich, also Community-Fragen, Anekdoten, einfach alles, was uns interessiert, was euch interessiert, sodass wir immer alle auf dem neuesten Stand sind.
Und wie heißt der Spaß, Judith?
Der Spaß heißt Barbory und Rakas. Was war los gewesen? Der Podcast mit Ariana Barbory und Judith Rakas.
Finde ich super. Ich würde sagen, der Trailer ist im Kasten, oder?
Ja, würde ich auch sagen. Also, hört rein.
Ab sofort überall, wo es Podcasts gibt.